SWR 2. Wissenschaftsmagazin.
Die große Zählung der kleinen Tiere. Was uns Spinnen und Käfer aus dem San Lorenzo-Regenwald in Panama über die weltweite Biodiversität lehren. Die gähnende Leere in der Forschungsliteratur über Langeweile. Warum der Leerlauf im Kopf trotzdem nicht zu unterschätzen ist. Und eine alte Hoffnung lebt neu auf, was die Gasfunde im Schweizer Untergrund wirklich bedeuten. Das und mehr hören Sie jetzt im Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Pascal Bieber. Wie viele Tier-, Pflanzen- und Pilzarten leben eigentlich auf unserem Planeten? Auf diese Frage werden Ihnen zwei Forscher drei verschiedene Antworten geben. 2 Millionen, 10 Millionen oder gar 100 Millionen, so ungefähr lautet die Bandbreite der aktuellen Schätzungen. Klar ist nur, die meisten Arten sind Insekten, Spinnen und ähnliche Kleinsttiere. Klar ist auch, am meisten solcher Kleinsttiere leben in tropischen Regenwäldern. In einem dieser Regenwälder in Panama haben Forscher nun eine aufwendige Zählung durchgeführt der Vielfalt dieser sogenannten Gliederfüßler. Es ist die umfassendste Zählung, die je unternommen wurde, von allem, was kreucht und fleucht und krabbelt und flattert. Und das erlaubt auch Rückschlüsse auf die Artenvielfalt weltweit. Odette Frey berichtet.
Der San Lorenzo-Regenwald befindet sich am Nordwesteingang des Panama-Kanals. Er ist einer der artenreichsten Regenwälder der Welt und er steht unter Schutz. Hier führte ein internationales Konsortium von 102 Forschern und Forscherinnen in den letzten Jahren eine Art Volkszählung durch, unter den Käfern, Spinnen und anderen Gliederfüßern. Ein jeder brachte seine Expertise ein für eine bestimmte Gruppe der Krabbeltierchen, sagt Thomas Roslin von der Universität Helsinki.
What all of this collaboration allowed us to do was for the first time to actually get a grip on all types of arthropods in the forest.
Dank dieser weltweiten Zusammenarbeit habe man zum ersten Mal in einem Regenwald alle Typen von Gliederfüßern erfassen können. So klein und unscheinbar die meisten Käfer, Falter und Spinnen sind, sie machen das Leben auf dem Planeten aus. Von ihnen existieren Millionen von verschiedenen Arten. Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien und Reptilien im Vergleich sind eine verschwindend kleine Minderheit. Von ihnen gibt es nicht einmal 100.000 verschiedene Arten. Um die winzigen Tierchen im dichten Regenwald aufzuspüren, benutzten die Forscher das ganze Arsenal an ausgeklügelten Sammeltechniken. Sie stellten Fallen mit Ködern und Licht auf, schlugen mit Stöcken auf Bäume und Büsche und holten die Tierchen gar mit Nebelwerfern aus ihrem Versteck. Vor allem interessierten sich die Wissenschaftler für die bisher schlecht erforschte Fauna in den Baumwipfeln, erzählt Philippe Guenou vom Naturhistorischen Museum in Genf, der ebenfalls an der Großstudie beteiligt war. Er arbeitete etwa von einem 50 Meter hohen Kran aus.
Ça, c'est une grue qui permet d'accéder par-dessus à peu près un hectare de forêt.
Das ist ein Kran, der es einem erlaubt, etwa eine Hektare Wald von oben zu untersuchen. Man schwebt in einer Kabine über den Baumkronen und kann so von oben die Vegetation untersuchen, Fallen für die Insekten aufstellen und so weiter.
Regarder la végétation, poser des pièges, faire toutes sortes de choses.
Der Stolz der Forscher ist aber das sogenannte Baumwipfelfloß. Eine 400 Quadratmeter große, aufblasbare Plattform, die von oben mit einem Helikopter auf die Baumkronen gelegt wird. Eine komplizierte Angelegenheit, vor allem weil der einzig verfügbare Helikopter in ganz Panama zur Zeit der Expedition der Helikopter der Präsidentin war.
C'était très compliqué à installer, donc c'est un radeau qu'on met sur le dessus de la forêt. Là, il a dû être posé par hélicoptère et le seul hélicoptère disponible était l'hélicoptère de la présidente de la République du Panama.
Schließlich gelang es den Forschern, den präsidialen Helikopter auszuleihen. Und ab da turnten sie in halsbrecherischer Höhe über den Wipfeln des Regenwaldes. Der Körpereinsatz hat sich gelohnt. Die Forscher wissen nun, rund 25.000 verschiedene Gliederfüßerarten leben im San Lorenzo-Regenwald. Und hochgerechnet schätzen die Forscher, dass auf unserem Planeten um die 6 Millionen Arten dieser Kleinsttierchen kreuchen und fleuchen. Die Gesamtzahl der weltweiten Tier- und Pflanzenarten beläuft sich damit, grob geschätzt, auf etwa 10 Millionen. Im Panama-Projekt konnten die Forscher außerdem zeigen, dass es eine Beziehung gibt zwischen Pflanzenvielfalt und Gliederfüßervielfalt. Auf jede Pflanzenart kommen 20 Arten Gliederfüßer. Das gelte nicht nur für pflanzenfressende Tierchen, sagt Philippe Guenou.
Wir haben gezeigt, dass dieser Zusammenhang auch gilt für den ganzen Rest der Gliederfüßler, also auch für solche, die Parasiten oder Räuber sind oder sich von Pilzen ernähren.
Denn Pflanzen sind nicht nur Nahrung, sondern auch Lebensraum. Für die Gliederfüßer selber, aber auch für die Organismen, die sie als Räuber fressen oder für die Wirtstiere, die sie als Parasiten befallen. Die zentrale Rolle der Pflanzen macht zukünftige Projekte um einiges einfacher. Wer abschätzen möchte, wie viele Gliederfüßer in einem Wald leben, muss einfach die Pflanzenarten zählen. Thomas Roslin.
We can have a fairly good guess at the total number of arthropod species by looking at the total number of plants.
Das könne auch im Umweltschutz genutzt werden. Errichte man Waldreservate in Regionen mit besonders hoher Pflanzenvielfalt, schütze man gleichzeitig auch Käfer, Fliegen und Schmetterlinge.
Odette Frey. Erschienen ist die Studie diese Woche im Fachblatt Science. Jede und jeder von uns kennt das Gefühl. Langeweile. Ob nun im Wartezimmer beim Arzt, im Stau des Vorabendverkehrs oder an einem verregneten Sonntag zu Hause. So allgegenwärtig Langeweile auch ist, so unerforscht ist sie bisher geblieben. Das will eine Gruppe von kanadischen Wissenschaftlern nun ändern. Madeleine Amberger berichtet.
Fast könnte man meinen, Wissenschaftler fänden das Thema Langeweile, nun ja, langweilig. So vernachlässigt ist Langeweile nämlich als Forschungsgegenstand. Dem will nun eine Gruppe von kanadischen Psychologen und Neuroforschern abhelfen. Denn Langeweile, so ihr Argument, ist alles andere als eine triviale Sache. Gelangweilte Piloten oder Autofahrer stellen ein Unfallsrisiko dar. Und Langeweile spielt sowohl bei Depression als auch bei Spielsucht eine nicht zu unterschätzende Rolle. Aber warum sind dann andere emotionale Zustände, wie beispielsweise Angst, so viel besser erforscht? Mark Fenske, kognitiver Neuroforscher an der Guelph University in Ontario, meint dazu:
Auf eine mögliche Bedrohung mit Angst zu reagieren, ist eine sinnvolle Anpassung. Immerhin kann das Überleben davon abhängen. Die evolutionsgeschichtliche Rolle von Langeweile hingegen ist weniger klar. Vielleicht hat man sie aus diesem Grund bisher vernachlässigt.
Langeweile könnte vielleicht ein inneres Signal sein, dass es an der Zeit ist, aufzubrechen oder sich etwas anderem zuzuwenden. Aus Langeweile kann ja etwas Kreatives erwachsen. Aber ob das tatsächlich die Funktion von Langeweile ist, das sei bisher pure Spekulation, so der Neurowissenschaftler. Mark Fenske hat zusammen mit Kollegen die spärlichen Studien zu Langeweile zusammengetragen. Daraus ließ sich immerhin folgende grundlegende Beschreibung des Phänomens destillieren, sagt Mitautor John Eastwood, klinischer Psychologe an der York University in Toronto.
Der gelangweilte Mensch meint entweder, es gebe nichts, das er tun möchte, oder er ist gezwungen, etwas zu tun, das er nicht will. Oder er weiß nicht, was er tun möchte. Das sind die drei Möglichkeiten. Der Effekt ist, dass der Mensch sich mit der Welt nicht auf befriedigende Art und Weise beschäftigt und auseinandersetzt. Das ist mit negativen Gefühlen verbunden. Der Mensch fühlt sich antriebslos, lethargisch oder aber übererregt und rastlos. Und manchmal pendelt er zwischen diesen beiden Polen.
Egal, ob die Langeweile von Lethargie oder Erregung begleitet ist, es gäbe in jedem Fall einen gemeinsamen Nenner, meint John Eastwood. Und das ist die Aufmerksamkeit. Sie wird nicht auf befriedigende Weise in Anspruch genommen. Das ist ein Zustand, den jeder kennt. Im Wartezimmer beim Arzt zum Beispiel findet man nichts, mit dem man sich beschäftigen könnte. Die Zeitschriften sind alt, den spannenden Krimi hat man daheim vergessen. Oder aber man hat Freizeit, könnte etwas Interessantes tun, wenn man nur wüsste was. Man wird unruhig, ungeduldig mit der eigenen Langeweile. Diesen Leerlauf der Aufmerksamkeit hoffen die Forscher nun auch bald besser messen zu können.
Ein paar Kollegen sammeln physiologische Daten. Sie messen die Herzfrequenz und die Leitfähigkeit der Haut. Wir glauben auch, dass es für Langeweile vielleicht ein bestimmtes typisches Aktivierungsmuster im Gehirn geben könnte. Einige Forscher wollen die Körpersprache analysieren. Auch das ist ein sehr interessanter Ansatz.
Diese Forschung steht noch ganz am Anfang und sollte also die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern verschiedenster Disziplinen auf längere Zeit beschäftigen. Und das nicht nur um ihrer selbst willen, sondern auch deshalb, weil Langeweile ein potenzieller Störfaktor bei psychologischen Experimenten darstellt, sagt Daniel Smilek von der Waterloo University.
You can tell they're kind of fighting to sometimes even stay awake and
man merkt Testpersonen oft an, dass sie damit kämpfen, nicht einzuschlafen. Für Studien im Magnetresonanztomographen zum Beispiel müssen sie manchmal 40 Minuten lang ganz still daliegen. Es ist nicht leicht, in einer solchen Situation wach zu bleiben.
Auch Studien, die außerhalb des Magnetresonanztomographen durchgeführt werden, sind oft um nichts spannender. Eine typische Aufgabe in einem Aufmerksamkeitsexperiment ist beispielsweise, einen Knopf zu drücken, wenn ein bestimmtes Objekt auf einem Bildschirm auftaucht. Damit eine solche Studie statistisch aussagekräftig ist, müssen die Testpersonen diesen Vorgang sehr oft wiederholen, 200 oder gar 300 Mal. Kein Wunder, dass den Menschen dabei langweilig wird, sie mit den Gedanken abschweifen und in Tagträume verfallen. Und darunter leidet dann die eigentliche Aufgabe. Wie bzw. wie stark sich das auf die Studienergebnisse über zum Beispiel Aufmerksamkeit oder Gedächtnisleistung auswirkt, lässt sich derzeit nicht feststellen. Aber es ist gut möglich, meint Daniel Smilek, dass wir viele solche Studien mit spannenderen Experimenten wiederholen sollten. Denn sonst zeigen die Resultate oder die Hirnbilder vielleicht gar nicht das, was die Forscher zu messen glaubten, sondern eben pure Langeweile.
Madeleine Namberger berichtete. Gleich geht es hier im Wissenschaftsmagazin um riesige Gasreserven, auf denen die Schweiz mutmaßlich sitzt. Zuerst aber zu den Kurzmeldungen der Woche aus Wissenschaft und Forschung mit Christian Heuss. Von neuartigem Laserlicht berichten Forscher der ETH Zürich diese Woche.
Quantenphysiker haben neue Laserlichteigenschaften entdeckt in einem nur knapp 7 mm kleinen Miniaturlaser. Dieser Laser produziert Licht im mittleren Infrarotbereich und besitzt einen sogenannten Frequenzkamm. Dabei entstehen sauber geordnete Frequenzen von Hunderten von ähnlichen Farben in regelmäßigem Abstand zueinander.
Das sieht nicht nur hübsch aus, es hat offenbar auch eine praktische Bedeutung.
Dieser Frequenzkamm sei vergleichbar mit der Zentimetermarkierung auf einem Maßstab, erklärt Forschungsleiter Andreas Hugi. Und diese natürliche Messskala erlaube es in Zukunft, kleine und hochsensible Spektrometer zu konstruieren. Mit solchen Geräten könnten innerhalb Sekunden Verunreinigungen im Wasser oder kleinste Mengen von Giftgasen erkannt werden. Heutige Spektrometer funktionieren mit einer vergleichsweise lichtschwachen Glühbirne, was eine Miniaturisierung bisher verhindert habe.
Es gibt Leute, die fürchten sich vor dem Weltuntergang kommenden Freitag, weil da der Maya-Kalender aufhöre. Die Welt sollte schon einige Male untergehen und vor 65 Millionen Jahren, da ging sie tatsächlich beinahe unter.
Denn damals schlug auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan ein Asteroid ein. Dieses Ereignis verursachte so viel Staub, dass über Jahre kein Sonnenlicht mehr zur Erde dringen konnte. Das Ende der Dinosaurier. Doch nun berichten amerikanische Forscher, dass dabei nicht nur Saurier, sondern auch die meisten anderen Echsen- und Schlangenarten, zumindest in Nordamerika, vernichtet wurden.
Ganze 83% der Reptilienarten sind bei diesem Massensterben nämlich schlagartig verschwunden.
Auch Schlangen, Geckos und Echsen, die sich erst gerade in der Kreidezeit in eigene Arten entwickelt haben, seien damals verschwunden. Das lesen Paläontologen aus analysierten Fossilien heraus. Eine Chance zum Überleben hätten offenbar nur ganz kleine Reptilienarten gehabt.
Eine Untersuchung der chinesischen Behörden bringt unethisches Verhalten in Versuchen mit dem goldenen Reis zutage.
Die Studie fand 2008 in der Provinz Hunan statt und wurde diesen Sommer veröffentlicht. 25 Schülerinnen und Schülern wurde damals der von der ETH Zürich und Syngenta entwickelte goldene Reis serviert. Dieser gentechnisch hergestellte Reis ist extra reich an Provitamin A und soll als Mittel gegen den Vitamin A-Mangel eingesetzt werden. Im Moment läuft ein internationales Zulassungsverfahren. Dieser Versuch sollte die Wirkung dieses Reises in Kindern erforschen. Dazu verglichen die Forscher Schulkinder, die den goldenen Reis aßen, mit Kindern, die eine Provitamin-A-Kapsel erhielten oder sich von Spinat ernährten.
Doch offensichtlich waren die Eltern dieser Kinder nicht genügend über den Versuch informiert worden.
In schriftlichen und mündlichen Informationen verschwiegen die Forscher nämlich gegenüber den Eltern die Tatsache, dass der goldene Reis mit gentechnischen Verfahren gezüchtet wurde. Die Forscher hätten, so die Zeitschrift Science diese Woche, geflissentlich die Wahrheit unterschlagen. Die chinesische Untersuchung verurteilt diese Unterschlagung von Informationen als unethisches Verhalten scharf. Für dies und weitere Regelmäßigkeiten in der Studie werden die involvierten Forscher mit einer Forschungssperre in China von 3 Jahren bestraft.
Doch Beteiligte im Umkreis von Golden Rice-Erfinder Ingo Potricus verteidigten das Vorgehen der chinesischen Kollegen.
Die Behörden hätten nämlich die Bedingung gestellt, dass die Studie in einer Sprache erklärt werden müsse, die verständlich ist für die Testsubjekte oder deren Vertreter. Der Begriff genetisch verändert sei mit einem derart schlechten Image aufgeladen, dass man lieber ganz darauf verzichtet habe. Auch in früheren amerikanischen Studien sei man genauso vorgegangen. Die Chinesen bieten den Eltern der Kinder, die unwissentlich den Gentech-Reis gegessen haben, eine Kompensation von $12,800 an.
Und wir bleiben beim Essen. Bereits vor 7000 Jahren stellten Menschen offenbar Käse her.
Das berichten Forscher von der University of Bristol in England. Sie untersuchten löchrige Tongefäße, gefunden in Polen. In diesen Tongefäßen fanden sich Überreste von Molke.
Es wurde schon länger vermutet, dass diese siebartigen Tongegenstände aus dem 6. Jahrtausend vor Christus zur Käseherstellung beitrugen.
Die chemische Analyse bringt nun Bestätigung. Sie hat Rückstände von Fettsäuren gefunden, die eindeutig von Milchprodukten stammen. Die Siebstruktur deutet auf ein Werkzeug hin, das Molke von der Käsemasse abtrennte. Käse war damit offenbar schon in der Frühzeit ein wirksames Mittel, um Milch haltbar und um Milch für Menschen mit Laktoseintoleranz bekömmlich zu machen.
Die Schweiz sitzt auf riesigen Gasreserven. Im Val de Travers, im neuenburgischen Jura beispielsweise oder auch anderswo in der Westschweiz oder im Mittelland. Davon jedenfalls gehen große Energiekonzerne aus, die neuerdings den Untergrund der Schweiz nach Gas absuchen. Es herrscht Goldgräberstimmung. Was hinter dieser neuen Gaseuphorie steckt und wie sie einzuschätzen ist, das zeigt der Bericht von Anita Vonmond.
Sie drücken aufs Gas, die großen Energiekonzerne, oder suchen es, auch in der Schweiz. Land auf, Land ab haben Firmen jüngst begonnen, den Schweizer Untergrund zu erkunden, oder sie haben darum ersucht, wie verschiedene Kantonsbehörden bestätigen.
In der Region Biel gibt es ein Konsortium, das ein Gesuch gestellt hat für Gasprobebohrungen.
Dans le canton de Vaud, donc, nous avons 4 prospecteurs actifs. Et sur ces 4 prospecteurs actifs, im Kanton Freiburg wurde in den letzten Jahren von einer Gesellschaft nach Gas geforscht und aktuell sind 2 Gesuche hängig.
Auch am deutschen Ufer des Bodensees oder in Kantonen wie Neuenburg und Luzern soll der Boden nach Gas untersucht werden, oder er wird es teilweise schon. Das erstaunt, denn schon vor Jahrzehnten wurde in der Schweiz intensiv nach Gas und Öl gefahndet, ohne Erfolg. Warum lebt nun also eine alte Hoffnung neu auf? Weil man heute mehr wisse, sagt Peter Buri, der Präsident der Schweizerischen Vereinigung von Energiegeowissenschaftlern. Gas könne man heute nämlich nicht mehr wie früher nur aus großen unterirdischen Hohlräumen hochholen.
Jetzt hat man festgestellt, dass ein großer Teil, vielleicht sogar der größte Teil des gebildeten Gases im Muttergestein zurückbleibt. Und man hat auch Methoden gefunden, wie man das im Muttergestein selbst jetzt produzieren kann.
Diese Methoden benutzen meist das sogenannte Fracking. Man bohrt dabei Kilometer tief unter dem Boden, mitten durch gashaltiges Gestein. Dann presst man Wasser mit chemischen Zusätzen und Sand ins Bohrloch. So entstehen kleine Risse im gashaltigen Schiefergestein. Das Gas kann entweichen. Vor allem die USA haben mit dieser neuen Technik schon riesige Mengen Gas gefördert. Und Ähnliches wäre auch in Europa und in der Schweiz möglich, vermutet Geologe Werner Loi von der Beratungsfirma Geoform.
In Analogie der Gesteine, die wir in etwa kennen, zu Gebieten, wo Schiefergas gefördert wird, kann man ein Potenzial abschätzen, das für einige Jahrzehnte den Schweizer Gasbedarf abdecken könnte.
Doch Schiefergas ist umstritten, denn in den USA sind ganze Landschaften durch Schiefergasbohrungen zerstört worden. Das allerdings müsse nicht sein, findet Werner Loi. Ein Bohrplatz sei heute etwa so groß wie ein kleines Fußballfeld. Und mittlerweile sei es möglich, auf einem solchen Feld im Untergrund sternförmig viele Bohrungen zu machen, sogar in der kleinen Schweiz.
Mit einem Bohrplatz können Sie ca. 5 Quadratkilometer Gestein im Untergrund erschließen. Wenn ich jetzt das hochrechne mit einer angenommenen Ergiebigkeit von so einer Gesteinsschicht, dann könnte ich mit 3 solchen Bohrplätzen, kann ich im Prinzip den Schweizer Jahresgasbedarf erschließen.
Das klingt an sich gut, doch Fracking gilt auch als Umweltrisiko. Bernhard Piller, Projektleiter der Schweizerischen Energiestiftung.
Man muss sehen, dass hier große Probleme bestehen. Also indem man eben Wasser mit Chemikalien vermischt, in den Boden pumpt mit großem Druck und dann unterirdisch das Gestein aufbricht und so eigentlich Chemikalien und auch das Gas, das gelöst wird, in das Grundwasser vordringen können und so Grundwasser- und Trinkwasserverschmutzung verursachen können.
Auch diese Ängste seien unbegründet, kontern industrienahe Geologen. Die Chemikalien würden zunehmend durch natürliche Alternativen ersetzt, sagt Peter Buri. Und das Fracking sei seriös angewandt, sicher. Das hätten konventionelle, frühere Erdgasbohrungen gezeigt.
Man hat das seit Jahrzehnten benutzt, um Reservoirs, Gesteine besser zum Fließen zu bringen. Man hat das gemacht in Norddeutschland, man hat das gemacht im dicht besiedelten Holland, wo keine Schäden aufgetreten sind und wo nie Probleme entstanden sind. Und das sind Tausende von solchen Operationen.
Dasselbe gelte für das Erdbebenrisiko, versichert Peter Buri. Die viel zitierten 2 Erdstöße im britischen Blackpool seien die einzig bekannten weltweit. Und sie seien nicht stärker gewesen als hunderte von natürlichen Erdstößen, die der Erdbebendienst für die Schweiz Jahr für Jahr registriert. Dennoch, die Schweiz ist skeptisch gegenüber dem Fracking. Manche Kantone haben diese Technik zur Förderung von Schiefergas vorläufig verboten, so etwa der Kanton Waadt, sagt von der dortigen Verwaltung Antoine Latillon.
Im September 2011 hat die Regierung des Kantons Waadt diese Technik verboten, weil man über die Risiken noch zu wenig weiß.
Die neuen, verschärften Bestimmungen könnten nun Folgen haben für eine Gasprobebohrung noch ohne Fracking im Waadtländer Dorf Novil am Genfersee. Werner Loi von Geoform ist der Projektleiter jener Bohrung.
Wir haben vor 2 Jahren die erste Bohrung gemacht. Was wurde gefunden? Man hat belegen können, dass wir dichte Gassandsteine haben, auf Englisch Tight Gas. Das ist eigentlich neben dem Schiefergas die zweite unkonventionelle Gasquelle.
Ob sich diese Gasquelle leicht anzapfen lässt, war von Anfang an unsicher. Und es ist seit dem Fracking-Verbot für Schiefergas noch unsicherer geworden. Wohl wegen dieser Unsicherheiten hat sich der derzeitige Run aufs Gas jüngst etwas verlagert. Der Trend läuft nun wieder stärker hin zum normalen Erdgas und zum Bohren ohne Fracking. Solche Pläne gibt es fürs Val de Travers in Neuenburg oder auch fürs Berner Seeland. Mit einem Erdgasfund, so die Hoffnung, hätte die Schweiz genügend eigene Energie, um nach Abschalten der AKW eine drohende Stromlücke zu überbrücken. Doch diese Strategie findet Bernhard Piller von der Schweizerischen Energiestiftung grundsätzlich falsch.
Die Frage ist, ob wir in der Schweiz auf Gas setzen müssen oder hier speziell auch noch nach Gas bohren und Gas fördern müssen. Hier in der Schweiz, wo wir so ein hohes Potenzial an erneuerbaren Energien, Sonnenenergie, Wasserenergie, Windenergie haben und wir diese Technologien fördern sollten und nicht auf alte konventionelle fossile Technologien setzen sollten.
Ob Wasser, Wind und Sonne dereinst genügend Strom liefern können oder ob es dazu noch CO2-ausstoßende Gaskraftwerke braucht, darüber streiten sich hierzulande die Fachleute und Politiker. Doch noch ist dieser Streit, zumindest um Gas aus der Schweiz, eine flüchtige Sache. Denn wie viel Gas der Boden hier tatsächlich hergibt, können nur Probebohrungen zeigen. Und solche Bohrungen gibt es aktuell erst eine, jene von Novil am Genfersee, mit ungewissem Ausgang.
Das war ein Beitrag von Anita von Mund. Und das war's für heute vom Wissenschaftsmagazin. Wir sprachen über die große Volkszählung bei den kleinen Käfern und Spinnen, über ein Gefühl, das alle von uns kennen, aber bisher fast niemand erforschte, die Langeweile, und über den Run aufs Erdgas im Schweizer Untergrund. Verantwortlich für die heutige Sendung war Christian Heuss, Moderation Pascal Bieber.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.